So, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Ja, hoch. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Sandra, heiße euch herzlich willkommen, auch wenn ihr das erste Mal da seid. Schön, dass ihr mit uns gemeinsam Gottesdienst feiert. Wir sind mitten in einer Predigtserie, die etwas zu tun hat mit diesem roten Faden, der hier durch die ganze Gemeinde gespannt ist. Es ist kein Unfall gewesen, auch wenn es vielleicht für manche mal so aussieht. Die Predigtserie heißt Der rote Faden und wir beschäftigen uns jetzt schon die dritte Woche mit dem Thema so ein bisschen, was ist denn der rote Faden, der sich durch unser Leben durchzieht? Und der O'Neill hat die letzten zwei Wochen schon gepredigt darüber und so eine Grundlage gelegt zu diesem Thema. Was erstmal heißt, so der rote Faden, der sich durch unser Leben zieht, ist, dass wir geliebte Menschen sind von Gott. Du bist der geliebte Mensch, hieß so die erste Aussage, die wir gehört haben und sind dann in so eine Art Bild eingestiegen von dem Brotbrechen. Weiß nicht, ich glaube, das kennen eigentlich fast alle so, dass Jesus in der Bibel Brot nimmt. Er nimmt es und er segnet es und er bricht es und er gibt es. Und über diese vier Begriffe des Nehmens und des Segnens und des Brechens und des Gebens handeln so diese vier Predigtserien, die da dazugehören. Und ich habe heute die Ehre, sage ich mal, das Thema gebrochen zu behandeln. Und ich dachte schon so, oje, was habe ich mir da ausgesucht? Das ist ja ein ganz schön heikles Thema. Aber ich habe dann auch gemerkt in der Vorbereitung, dass es ein sehr tiefes und ein sehr schönes Thema ist und ich lade euch jetzt einfach ein, mit mir in diese Gedankenwelt einzusteigen. Wir reden heute über das Thema Gebrochensein, Gebrochenheit. Und ich habe mir lange hin und her überlegt, von welcher Seite gehe ich das jetzt an. Das ist ja auch ein Thema, das sehr tief ist. Das kann man eigentlich nicht so wirklich in einer Predigt behandeln. Und es ist ein Thema, über das wir nicht gern reden. Das vermittelt uns eher so das Gefühl, nee, lass mal stecken irgendwie, predig lieber was Schönes. Das hat nämlich viel mit uns zu tun, gebrochen sein. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, was meint sie denn damit, mit diesem gebrochen sein? Und ich werde euch Antwort darauf geben. Ich will heute Morgen verschiedene Aspekte von diesem gebrochen sein anschauen und fragen, die dazu auftreten können, Lösungsvorschläge gegenüberstellen. Und ich sage das ganz bewusst, Vorschläge, weil ich mir darüber bewusst bin, dass ich niemand ein fertiges Rezept in die Hand drücken kann und damit sind die Dinge gelöst. Das sind Vorschläge und Gedankengänge, die ich euch einfach bitte, euch darauf einzulassen und mal zu sehen, wohin euch das führt. Die Fragen, die ich so angehen möchte, ist so was wie, was ist denn Gebrochenheit, in welchem Blickwinkel kann ich sie betrachten und was hilft mir vielleicht, damit umzugehen? Und wie gesagt, ich habe gar nicht den Anspruch, das in der Vollkommenheit zu tun. Ich glaube, wir brauchen eine neue Predigtserie, die heißt dann nochmal gebrochen und dann gehen wir nochmal tiefer an die Sache dran. Aber für heute werde ich einzelne Teile rausnehmen. Und als ich mir Gedanken gemacht habe über dieses Gebrochensein, ist mir ganz bald eine Frau eingefallen, die mich sehr fasziniert und die in meinen Augen sehr gut nachvollziehen kann, was es so heißt, gebrochen zu sein. Und ihre Geschichte, die steht in der Bibel und wir können sie im ersten Buch Mose, Kapitel 16, nachlesen. Ich will das jetzt nicht so tun, ich will die euch lieber frei erzählen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das zu Hause dann gerne nochmal ins Detail machen. Ihr Name ist Hagar. Hagar war eine Sklavin von Abraham und Sarah. Die sind beide schon älter und die haben bisher keine Kinder bekommen. Und in der Zeit und in dieser Kultur hatte das nochmal so einen ganz anderen Stellenwert. Für uns in unserer Kultur ist es so eine Wunschkindsache. Wir wünschen uns Kinder und es ist natürlich wirklich tragisch, falls es nicht geht. Aber in der Kultur hatte es nochmal so einen ganz anderen Stellenwert auch, weil es war gleichzeitig auch diese Altersvorsorge für die Eltern. Das heißt, die Kinder haben die Eltern später versorgt. Ohne Kinder hattest du keine Rente, auf gut Deutsch, außer du warst sehr reich. Und es hat auch damit zu tun, dass wenn du sehr reich warst und Vermögen hattest, dann brauchtest du jemanden, der das weiterverwaltet, also sprich einen Erben. Und wenn ein Paar keine Nachkommen selbst hatte, dann war das so, dass der höchste Angestellte im Haus, der höchste Diener oder wie auch immer, der hatte dann das Recht, dieses ganze Vermögen zu erben. Aber das war natürlich für die eine traurige Geschichte, weil man hatte einen großen Familienstolz und wollte natürlich, dass es innerhalb der Familie bleibt. Und die Sarah, die war sehr verzweifelt, weil sie keine Kinder hatten. Die waren da auch schon sehr alt. Der Abraham muss in dieser Zeit gerade so 85 gewesen sein. Und sie hat natürlich darüber nachgedacht, wie komme ich denn jetzt zu einem Kind, zu einem Erben? Und sie hat was getan, was damals auch relativ normal war. Das klingt für uns alles so ein bisschen sehr befremdlich, war eine ganz normale Sache. Sie hat ihre Sklavin ihrem Mann gegeben, um so einen Erben zu bekommen. Und das ist jetzt hier, wo die Hagar ins Spiel kommt. Sie muss eine junge Frau gewesen sein, die Sarah und Abraham irgendwo entweder als Sklavin gekauft haben oder von irgendjemand so als Bezahlung bekommen haben oder als Wiedergutmachung. Es waren ja keine, man hat sich ja nicht mehr selbst gehört, wenn man Sklave war. Und diese Sklavin gibt die Sarah ihrem Mann und die wird dann schwanger. Das ist natürlich eine recht unromantische Vorstellung, aber es war wie gesagt eine ganz normale Sache damals. Und danach, als sie dann schwanger ist, kommt es so ein bisschen zum Konflikt zwischen diesen beiden Frauen. Wir können so ein bisschen nachlesen, dass die Hagar dann schon auch so ein bisschen ihren Vorteil daraus ziehen wollte und dass sie sich so ein bisschen hochmütig verhalten hat der Sarah gegenüber. Und ich denke natürlich, dass die Sarah auch eifersüchtig war, weil sie selbst keine Kinder bekommen hatte. Und sie war nicht sehr amüsiert darüber, dass die Hagar sich so verhalten hat. Die ist dann zum Abraham gegangen und hat sich beschwert. Und der Abraham, der hielt sich fein raus, hat dann gemeint, du darfst mit ihr machen, was du möchtest. Es ist deine Sklavin. Und daraufhin hat die Sarah die Hagar so schlecht behandelt, dass ihr keine andere Möglichkeit blieb, als in die Wüste zu laufen und wegzulaufen. Also sie war hochschwanger. Ich glaube jetzt nicht, dass es irgendwas war, was irgendwie, dass sie ihren, was weiß ich, keine neuen Kleider gekauft hat oder so, sondern sie muss sie wirklich sehr schlecht behandelt haben. Wenn man hochschwanger losläuft in die Wüste ohne ein Ziel, dann ist man schon relativ verzweifelt. Und so rennt die Hagar in die Wüste und kommt an eine Wasserstelle. Und dort macht sie Rast. Und an dieser Wasserstelle begegnet ihr ein Engel. Und der Engel fragt sie, Hagar, Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Und die Hagar antwortet, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah. Und der Engel sagt ihr dann, sie soll zurückgehen, dass Gott sie segnen wird und dass sie zurückgehen soll zu ihrer Herrin. Und er sagt ihr auch, dass Gott gehört hat, wie sie gelitten hat. Und daraufhin beschließt Hagar zurückzugehen. Und wir können Folgendes lesen, und das sind die Worte, die ich euch gerne wirklich so eins zu eins aus der Bibel auch vorlesen möchte, weil die mich selbst immer sehr berühren und sehr schön finde. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Und der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar ging wieder zurück, sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt. So, das ist mal so die Geschichte, die ich mit euch da anschauen möchte. Ich komme jetzt wieder zurück zu diesem Wort Gebrochenheit. Was ist denn Gebrochenheit? Ich mag diese Geschichte von der Hagar sehr, weil sie sehr menschlich ist, weil sie Tiefe hat, so viel Tiefe. Und ich möchte jetzt in der Predigt auch immer wieder Bezug darauf nehmen, was in dieser Geschichte so passiert ist und einzelne Punkte daraus ziehen. Die Hagar, die wusste, was Gebrochenheit ist, weil sie ihr sehr intensiv begegnet ist. Und ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass sie eine Sklavin war. Vielleicht waren ihre Eltern auch Sklaven, vielleicht haben sie sie hergeben müssen, weil sie Schulden hatten. Es gibt bestimmt noch viele andere nicht so schöne Erklärungen dafür. Und auf jeden Fall war sie nicht bei ihrer Familie und hatte auch keine Familie mit sich, sondern sie war die Dienerin von der Sarah und wurde gezwungen, mit einem Mann ein Kind zu zeugen, den sie eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gut kannte. Und ich schätze, wie ich schon gesagt habe, dass sie sehr jung war. Und ich habe euch auch schon gesagt, dass der Abraham damals 85 war. Ich glaube, das war nicht so unbedingt die Vorstellung von einem Traummann in ihren Augen. Und letztendlich hatte sie keine Wahl und musste einfach tun, was von ihr verlangt wurde. Sie wurde dann schwanger von ihm und dieser Konflikt kam auf und die Sarah hat sie sehr schlecht behandelt und sie lief weg. Und ich finde, so diese kleine Geschichte, die ich jetzt mal hier kurz mit 5 Sätzen benannt habe, die reicht eigentlich schon aus an Gebrochenheit für so ein ganzes Menschenleben, oder? Wenn man sich das mal so vorstellt, verkauft, versklavt, zur Leihmutterschaft gezwungen oder wie man das auch nennen möchte, misshandelt, dann einsam in der Wüste. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal in der Wüste war. In der Wüste ist einfach nichts mehr. Man sieht nichts mehr, man hat keine Perspektive mehr. Einsamkeit und eigentlich will ich mir gar nicht vorstellen, wie tief verzweifelt sie da in dieser Situation sich gefühlt haben muss. Und hiermit sind wir schon mittendrin beim Thema Gebrochenheit. Frage ist, wann fühlen wir uns gebrochen? Was ist das für eine Erfahrung für uns persönlich, gebrochen zu sein? Und ich glaube, das kann ganz viele verschiedene Bereiche in unserem Leben betreffen. Ganz oft ist es eine Erfahrung so von inneren Gebrochensein, von unserem Herzen. Geht es um zerbrochene Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Ehepaaren, Eltern und Kindern, Liebenden, Freunden und Kollegen. Es geht um Streit, Uneinigkeit, Ablehnung, Missverständnisse, Enttäuschungen, Misshandlungen, Erwartungen, die nie erfüllt wurden, Erwartungen, die man selbst nie erfüllen konnte, Rollen, die nicht eingenommen werden oder ausgefüllt werden. Und das sind, ich könnte jetzt eine Endlosliste da aufführen, und das sind alles Dinge, die, denen wir in unserem Leben begegnen. Und ich glaube, das schlimmste Leiden ist tatsächlich, sich innerlich abgelehnt und verachtet und alleingelassen zu fühlen, so wie die Hagar sich letztendlich auch gefühlt haben muss, ungeliebt zu sein. Weil ich glaube, dass jeder so in sich drin einfach diese tiefe Sehnsucht hat, wertvoll zu sein. Und dass wir vieles entbehren können, aber das Gefühl zu haben, dass wir niemandem irgendwas geben können oder bieten können, das Gefühl zu haben, für niemanden etwas Besonderes zu sein, wenn man das hat, dann macht eigentlich wenig irgendwas Sinn. Gebrochenheit durch gebrochene Herzen, Gebrochenheit aber auch durch Verlust von Menschen, Todesfälle oder Krankheiten, die plötzlich auftreten, wenn Dinge passieren, die wir nicht vorhersehen konnten, wenn der Plan, den wir eigentlich hatten für unser Leben, für unsere Kinder, für unsere Familie, wenn der auf einmal nicht mehr umsetzbar ist. Und ich glaube, dass jeder von uns genau weiß, wo er seine persönliche Zerbrochenheit erlebt hat oder auch erlebt. Und das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, das sind keine Themen, über die wir gerne nachdenken oder reden, weil niemand von uns würde freiwillig sagen, ich will zerbrochen werden oder ich will Zerbruch erleben. Wir wollen den Schmerz eigentlich gar nicht ertragen und ganz oft wollen wir den auch gar nicht anschauen. Und ich glaube, das liegt vielleicht oft daran, weil wir mit unserer Gebrochenheit verbinden, dass wir uns ungeliebt fühlen oder nicht angenommen oder gesegnet. Also gerade mal nochmal die Worte aufzugreifen, die wir jetzt die letzten Wochen auch hatten. Der Schmerz, den wir so empfinden, der ist kein schönes Gefühl. Und ganz oft verbinden wir das mit sowas wie, wir sind nicht geliebt oder nicht gut genug. Und das ist ein schlechter Gedankengang. Und deswegen will ich einfach mal euch so mit rausreißen aus diesem Gedankengang und euch 3 Punkte mitgeben, so als Grundlage, wie man denn so dieses Zerbrochensein auch anschauen könnte. Auch gerade in Bezug auf Gott, wo steht er, wie sieht er die Sache? Und ich glaube, wenn wir diese 3 Dinge so als Grundlage drunter nehmen, dann können wir mal wieder so ein bisschen durchatmen. Ich merke schon, die Stimmung ist schwer. Das ist ein schweres Thema. Ihr müsst mit mir durch. Es gibt auch noch ein schönes Ende, ein Happy End. Die erste Grundlage, die ich für euch mitlegen möchte zu diesem Thema, ist, dass ich nicht glaube, dass Gott der Verursacher der Gebrochenheit ist oder dass er sie für uns will. Gerade unsere letzte Predigtserie, da ging es ums Vaterunser und da ging es in erster Linie darum, dass Gott ein guter Vater ist, der sich gute Dinge für seine Kinder wünscht. Und es wäre ein falsches Bild, das Gegenteil zu behaupten. Gott lässt Zerbruch zu, ja, das muss ich einfach so stehen lassen. Warum er das tut, kann niemand beantworten. Und ich möchte auch Mut haben, heute Morgen diese Frage stehen zu lassen und euch auch Mut machen, diese Frage stehen lassen zu können. Aber eins ist sicher, Gott verursacht den Schmerz nicht und es ist auch keine Strafe für etwas, was wir nicht richtig gemacht haben. Gibt es ja auch manchmal solche Theorien. Jesus wurde mal gefragt, warum leidet denn dieser Mann, warum ist er denn blind? Hat er selbst irgendwas getan oder seine Eltern? Wer war es denn, der Schuld daran hat? Und Jesus verneint diese Frage ganz klar. Es hat nichts mit ihm zu tun und es hat auch nichts mit seinen Eltern zu tun. Unsere Gebrochenheit ist keine Strafe von Gott über uns. Ganz gute Basics, die man sich so immer wieder auch ins Gedächtnis rufen sollte. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass es Gottes Absicht ist, dass wir zerbrechen an unserer Gebrochenheit. In Jesaja 42, Vers 3 können wir lesen, das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den klimmenden Docht nicht auslöschen. Er wird das Recht schließlich zum Sieg führen. Gottes Absicht ist es nicht, uns zu zerbrechen. Oder wenn unser Leben geknickt ist, so, oder die Lebenskerze nur noch so ganz leicht flimmert, uns dann irgendwie nochmal auszupusten, sondern es ist sein Ziel, uns Recht zu verschaffen. Niemals auszulöschen oder komplett zu zerbrechen. Ich dachte an Psalm 23, wo wir lesen, wenn wir durch das finstere Tal des Todes gehen, dann ist er bei uns und tröstet uns. Und das ist so seine Absicht in uns drin. Gott steht uns in Zeiten, in denen wir diesen tiefen Zerbruch erleben, zur Seite. Und ganz oft sehen wir das im Moment nicht. Und ich habe es oft nicht gesehen in dem Moment. Und vielleicht gibt es Momente, in denen wir es auch im Nachhinein nicht sehen können. Aber ich glaube und habe das immer wieder erfahren in meinem eigenen Leben, dass Gott mir in meinem Schmerz begegnet ist und dass ich auch jetzt noch den Eindruck habe, dass er mir immer wieder zeigt, wie er auch in der Vergangenheit an meiner Seite stand und in Zeiten, in denen ich mich einsam gefühlt habe, mich gesehen hat. Und diese Erkenntnis, die ist einfach schön und ich bin voller Dankbarkeit. Und vielleicht ist es auch manchmal Zeit, darüber nachzudenken, was habe ich denn auch an Trost erlebt? Wo waren denn Menschen in meinem Leben, die mir kleine Lichtblicke gegeben haben, die mir geholfen haben, die mir zur Seite gestanden sind? Der dritte Punkt als Grundlage für die Gebrochenheit ist, dass ich glaube, dass unsere eigene Gebrochenheit ein Segen für andere sein kann. Das klingt jetzt erstmal so vielleicht, wie wenn ich sagen würde, okay, wir sollen für andere leiden, aber das meine ich mit dieser Aussage nicht. Ich sage einfach nur, dass das Ergebnis, das Resultat, was rauskommt dabei, ein Segen werden kann. Und ich denke, dass vieles in unserem eigenen Leben und auch in dem Leben von Menschen um uns herum aus dieser Gebrochenheit raus entsteht. Und ich habe ein ganz schönes Bild für euch. Kein Bild hier, sondern ein Bild, das ihr euch in Gedanken jetzt selbst machen dürft. Ich war im Urlaub, wir waren an der Ostsee eine Woche lang und es war wunderschön. Wir waren jeden Tag am Meer, konnten gar nicht genug davon kriegen. Und wir sind so ein bisschen rumgelaufen. Ich war mit den Mädels am Strand entlang und habe so kleine Steinchen gesammelt, Muschelchen. Das ist wunderbar, wenn man mal so eine Stunde lang Steinchen und Muschelchen gesammelt hat, dann ist der Kopf ganz leer und man kann wieder durchatmen und ist wieder so ganz bei sich. Und ich bin da gelaufen und zwischendurch hat im Sonnenlicht immer so ein ganz kleines Steinchen geglitzert und ich habe das immer aufgehoben und es war eine Glasscherbe. Und in dem Moment, als ich die aufgehoben habe und es mir so klar wurde, was es ist, ist mir eine Stelle aus einem Buch eingefallen, wo der Autor dann sagt über die Glasscherben, dass gebrochenes Licht besonders schön strahlt. Und mit diesem Gedankenanstoß, da ging es mir dann so, wie wenn Gott angefangen hätte, in mir drin zu reden und ich bin weitergelaufen und habe gesammelt. Und es war wie so ein Dialog, der so kam. Ich habe Muschelstücke, Steinteile, zerbrochene Glasscherben, gesammelt und den Strand betrachtet. Und ich weiß nicht, ob ihr das Bild so vorm Kopf habt. Ganz am Anfang, wenn man so aus dem Wasser rauskommt, dann sind die Steine noch relativ groß und die Muscheln sind noch ganz und viele größere Teile. Und umso weiter man nach hinten geht, wo der schöne weiche Sand ist, umso kleiner werden die Teilchen. Und das anzusehen und dieses Bild wahrzunehmen, hat mir einiges erklärt, weil ich verstanden habe, dass nur durch dieses vollkommene Zerbrochensein der Dinge in diesem Fall was Wunderschönes möglich war. Dieser weiche Sand, den wir alle so lieben, zwischen unseren Fußzehen, das schöne Gefühl am Meer, das ist Resultat von einem Zerbruchprozess. Ne? Die ganzen großen Steine, Muschelteile, Glasscherben, was da so rumliegt, werden zerbrochen und zermahlen in kleinste Teile und wir genießen das Ergebnis. Und was mir so durch den Kopf ging, ist so eine tiefe Wahrheit, die ich für mich in diesem Bild entdeckt habe, dass nur durch dieses vollkommene, zerbrochene dieser Dinge was Wunderschönes möglich war. Und dann sind mir so Wortspiele im Kopf rumgegangen, wie das Unperfekte perfekt sein oder die unvollkommene Vollkommenheit. Wisst ihr, was ich meine? Es ist eigentlich zerbrochen, aber es ist vollkommen. Und es war ein Moment, der mich innerlich sehr getröstet hat. Da kamen mir die Tränen dann, weil er mir Klarheit geschenkt hat. Und ich habe verstanden, dass auch meine eigene Gebrochenheit einfach eine Schönheit hervorbringen kann, die für andere ein Segen sein kann. Und ich habe verstanden, dass ich durch mein Gebrochensein erst Worte für Menschen finden kann, die mir vielleicht sonst nie zuhören würden, denen ich auch nichts zu sagen hätte. Und wenn ich so innerlich dann an diese Menschen denke, dann weiß ich, dass es mir das wert war, weil ich diese Menschen lieb. Und ich würde sogar so weit zu gehen, zu sagen, dass wir erst in unserem Unperfektsein perfekt sein können. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch persönlich so stehen lassen könnt. Für mich war das einfach ein schöner Moment am Strand, den ich jetzt so mit mir trage und den ich gern mit euch teilen wollte, den ihr euch gerne auch mitnehmen könnt und drüber nachdenken könnt. Aber das sind solche grundlegende Punkte, die uns einfach helfen können, unsere Gebrochenheit, unser Gebrochensein im richtigen Licht zu sehen und auch zu verstehen. Als Zusammenfassung nochmal so, ich glaube, dass jeder Mensch so auf seine eigene Art und Weise Zerbruch erlebt hat. Und ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, diese Zerbrochenheit im richtigen Licht zu sehen. Was machte die Hagar mit ihrer Zerbrochenheit? Gehen wir mal wieder zurück zu der Geschichte. Was hat sie gemacht? Sie ist weggelaufen. Ganz normale Reaktion irgendwo innerlich. Die Tendenz haben wir letztendlich alle in uns drin, das Gefühl weglaufen zu wollen vor unserem Schmerz, weil er doch auch manchmal zu groß und zu überwältigend sein kann. Und die Hagar ist weggelaufen, ab in die Wüste. Wohin wusste sie sicherlich nicht, weil man rennt nicht einfach ziellos normalerweise in die Wüste, wenn man ein Ziel hat. Und sie war durstig und sie kam zu einer Wasserstelle. Und dann passiert diese Szene, in der ihr der Engel begegnet und er stellt ihr so eine ganz wichtige Frage. Er sagt zu ihr, Sarah, wo kommst du denn her? Hagar, sorry, danke, falsch geschrieben. Hagar, wo kommst du denn her und wo gehst du hin? Ich finde, das ist eine sehr faszinierende Frage. Woher kommst du und wohin gehst du? An der Schule, an der ich unterrichte, werden Menschen ausgebildet, die später oder die jetzt schon Menschen begleiten und assistieren. Und in der kommenden Woche habe ich gerade meinen Unterricht vorbereitet, werde ich 2 Tage lang zum Thema Biografiearbeit sie unterrichten. Und sie werden lernen, sich mit der Vergangenheit von sich selbst und den Menschen, mit denen sie arbeiten, auseinanderzusetzen, um ihnen so dann für die Zukunft die bestmöglichste Unterstützung zu bieten. Und ihre Erlebnisse zu verstehen und die Dinge, die ihnen so passiert sind in ihrem Leben, was sie erlebt haben, das heißt einfach, sie dort abzuholen, wo sie sind und ihnen dann auf dem Weg einen Schritt weiter zu helfen und mit ihnen zu gehen. Und dazu müssen Menschen offen sein und sie müssen ihre Geschichte anschauen wollen und teilen wollen. Und genau diese Frage stellt hier der Engel der Hagar. Er fragt sie, wo kommt sie her und wo geht sie hin? Und sie gibt ihm natürlich nur eine kurze Antwort. Sie sagt, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin, weil sie weiß gar nicht, wo sie hingeht. Sie steht da mitten in der Wüste und ist relativ verzweifelt. Und ich glaube auch nicht, dass sie weiß, was als nächstes kommen wird. Aber wisst ihr, in dem Moment, glaube ich, als sie das sagt, schaut sie auf diesen Schmerz und sie spürt ihn. Und sie weiß, warum sie ist, wo sie ist. Und der Engel, der sagt ihr dann, dass Gott ihre Verzweiflung gehört hat und dass sie zurückgehen soll. Und genau in dieser Szene liegen für mich zwei Schlüssel verborgen für den Umgang mit unserer eigenen Gebrochenheit. Und der erste ist für mich, dass man den Schmerz ansieht und nicht vor ihm wegläuft. Weil genau das ist ja, was die Hagar getan hatte. Im Grunde ist sie weggelaufen und wollte vergessen, den Schmerz einfach nicht fühlen, und ist sehr menschlich, kann jeder von uns nachvollziehen. Ganz normale Reaktion. Und der Engel, der sagt ihr dann, dass sie zurückgehen soll, mit anderen Worten, dass sie ihrem Schmerz ins Gesicht schauen soll. Gar nicht so einfach, meine Gebrochenheit mir anzusehen, ihr ins Gesicht zu schauen, den Schmerz zuzulassen, ist keine leichte Sache. Aber auf der anderen Seite so zu tun, als wäre sie nicht da, das wäre auch fatal, weil sie Teil von uns ist, Teil von unserer Einzigartigkeit. Jeder Mensch hat seine eigene, ganz persönliche, einzigartige Gebrochenheit in sich drin. Und die ist Teil davon, wie wir sind und was wir sind. Sie sagt Wesentliches einfach darüber aus, wer wir sind. Die Art und Weise, wie ich gebrochen bin, wenn du mich so ein bisschen kennenlernst, sagt dir ganz genau was darüber aus, wer ich bin. Und wenn ich dich kennenlerne, dann sagt mir deine Gebrochenheit etwas darüber aus, wer du bist. Das ist was ganz Charakteristisches. Sehr greifbar und sichtbar in uns auch. Und je öfter uns wir mit Menschen unterhalten, umso klarer wird uns das auch immer. Es gibt Menschen, die sind sehr selbstoffenbarend, die erzählen uns schon beim ersten Treffen, was sie alles Schlimmes erlebt haben. Und es gibt Menschen, da spürt man einfach, da ist eine Tiefe da und man weiß, dass sie einiges in ihrem Leben durchlebt haben. Und das Interessante ist ja, die ganze Gesellschaft befasst sich damit, die ganzen Filme, Lieder, Kunstwerke sind ganz oft das Ergebnis aus irgendeiner tiefen Zerbrochenheit oder thematisieren irgendeine Zerbrochen oder Gebrochenheit. Was macht die Hagar, nachdem der Engel ihr sagt, sie soll zurückgehen? Sie tut es. Ich glaube, dass sie in diesem Moment, als der Engel ihr auch sagt, Gott hat deine Verzweiflung gehört und dich gesehen. Ich glaube, das ist was in ihr bewegt. Sie hat es gespürt und sie geht zurück und sie begegnet ihrem Schmerz. Und Gott segnet sie. Also er verheißt ihr auch viele Segnungen und er segnet sie. Und dieses Segnen, das ist so ein zweiter wichtiger Punkt, den ich einfach mit euch mitgeben möchte, wie man im Umgang mit seiner Gebrochenheit vielleicht einen Schritt weiter gehen könnte. Man kann sie segnen lassen sozusagen. Und es klingt vielleicht so, als sollte ich sagen, der Schmerz, der ist was Gutes, aber das meine ich damit auf keinen Fall. Und Neil hat letzte Woche darüber geredet, dass wir gesegnet sind, und zwar unabhängig von dem, was wir leisten, was wir tun oder was wir können, wer wir sind, weil das einfach das allererste ist, was Gott tut, auch als er die Welt macht. Er sagt, es ist gut, habe ich schön gemacht, das ist gut. Er segnet alles und sagt, es ist gut. Und das tut er auch heute noch über uns. Er schaut uns an und sagt, es ist gut. Und unsere Gebrochenheit ist kein Zeichen von Abhandensein, von Segen. Ich glaube, das wäre so ein Denkfehler, wenn wir das so sehen würden. Und wir dürfen diese Gebrochenheit unter diesen Segen stellen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der Segen, das ist das Wichtigste, dass wir das wissen. Und das ist kein Gegenteil davon, sondern dass wir wissen, wir sind geliebte Menschen, angenommen und gesegnet. Und alles, was uns passiert, ändert nichts daran, wie Gott uns liebt und wie er über uns denkt. Können wir noch? Jetzt kommt das Beste zum Schluss. Ich komme langsam zum Ende und will einfach nochmal das auf den einen Punkt so ein bisschen eingehen. was dabei herauskommt, wenn wir unsere eigene Gebrochenheit anschauen und annehmen, wenn wir sie nicht als Fluch betrachten, dann kann unsere Gebrochenheit ein Segen sein für andere. Haben wir vorhin schon erwähnt. Gott sagt mal zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ein Segen sein, das nächste Wort, das in unserer Predigtserie kommt, heißt gegeben. Das wäre dieses letzte Wort im Bild des Brotes, gegeben zu werden, weitergegeben zu werden. Ich finde, gebrochen sein kann man auch als eine Art Grundlage sehen für gegeben werden, zum Segen werden können. Und ich will uns heute Morgen einfach ermutigen, nicht wegzulaufen vor unserer eigenen Gebrochenheit. Dass wir sie anschauen, ihr ins Gesicht schauen und dass wir sie Teil unseres Lebens sein lassen oder werden lassen. Ich will uns ermutigen, sich mit ihr auseinanderzusetzen, vielleicht ins Gespräch zu kommen mit jemandem, dem man vertraut oder auch mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und man hat vielleicht so eine Vorstellung manchmal, ja, wenn ich Gott mal sage, was da in mir drin ist, dann sieht es nicht so schön aus. Aber ich glaube, ich kann uns beruhigen, dass Gott kein Problem damit hat, wie unser Gespräch mit ihm aussehen wird, dass er das ganz gut ertragen kann, wenn wir auch wütend, enttäuscht sind und viele Fragen haben. Das ist kein Problem für ihn. Und ich möchte uns ermutigen, ein Segen zu sein für andere, ihre Gebrochenheit ernst zu nehmen und ihnen zur Seite zu stehen und sie mit Liebe zu begleiten. Weil ich glaube, dass Menschen zu sehen, sie wirklich zu sehen, sich die Zeit für sie zu nehmen, dass es ihr Leben einfach verändern kann. Wenn man sie mal fragt, wo kommst du denn eigentlich her und wo gehst du eigentlich hin? Und wenn wir darüber lesen, so dass wir einander lieben sollen, dann hat es für mich genau diese Bedeutung. Miteinander Leben zu teilen, Segen zu teilen, aber auch Gebrochenheit zu teilen und die Menschen ernst zu nehmen. Gott begegnet Hagar in ihrem Schmerz. Er sendet sie zurück und sie wird ihrer Gebrochenheit begegnen. Aber er hilft ihr auch und er versorgt sie und er verspricht ihr, mit ihr zu sein und sie zu segnen. Und sie versteht es ganz tief in ihrem Herzen. Irgendwie hat bei der Sarah irgendwas Klick gemacht in dieser Situation, in der sie in der Wüste steht, verzweifelt, hilflos, weglaufend, mit dieser Frage, die er ihr gestellt hat, dieser Engel, und mit dieser Aussage, dass Gott ihre Verzweiflung gehört hat, hat sich in ihrem Herzen was verändert. Und sie sagt zu ihm, und sie ist die allererste, die Gott in der Bibel nochmal einen neuen Namen gibt, sie sagt zu ihm, du bist der Gott, der mich sieht. Und mit dieser Aussage will ich uns heute Morgen einfach in diese neue Woche auch schicken. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Gott ist ein Gott, der dich nicht alleine lässt, der deine Gebrochenheit kennt und der dir helfen möchte, ihr zu begegnen. Der dich zum Segen für andere Menschen werden lassen will und der dich liebt, weil du der geliebte Mensch bist. Und ich würde jetzt gern zum Abschluss mit uns beten und euch einladen, einfach auch selbst euer Gebet vor Gott so zu formulieren und eure Gedanken irgendwie ihm mitzuteilen. Ja? Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der unseren Schmerz, unsere Gebrochenheit kennt, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der jeden Einzelnen von uns sieht, dort, wo er steht in seinem Leben, Herr, dort, wo er herkommt, und du weißt auch, wo wir hingehen, Herr. Und ich danke dir, dass du niemand bist, der sich abwendet, wenn wir am tiefsten Punkt oder im tiefsten Schmerz sind, sondern dass du jemand bist, der uns zur Seite steht, Herr, und der uns begegnen will in diesem Schmerz und der uns durch den Schmerz helfen möchte, Herr. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der uns auch Menschen zur Seite stellt, Herr, die uns helfen, in Zeiten, in denen wir selbst nicht mehr sehen können, Herr, die für uns mitsehen, Herr. Und ich bitte heute Morgen, dass du jedem begegnest, dort, wo er gerade steht, Herr, dass du jedem innerlich begegnest und ihn dort abholst, wo er ist, Herr. Und ich bitte dich, dass wir selbst Menschen sein können, dürfen, werden dürfen, die andere Menschen begleiten dürfen in ihrer Gebrochenheit, Herr, die diese Liebe leben dürfen, Herr, die wir von dir bekommen, Herr. Und ich danke dir einfach nochmal dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, Herr. In Jesu Namen. Amen.